Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Monika Dittrich. Guten Morgen. In Belarus demonstrieren Hunderttausende für Freiheit und Demokratie. Viele von ihnen erwarten eine klare Positionierung der Kirchen. Dazu gleich mehr in dieser Sendung. Außerdem bei Tag für Tag: teure Spiritualität, warum Lebensberatung im Netz Konjunktur hat und langer Arm, wie die schiitisch-islamistische Hisbollah im Libanon zum wichtigen politischen Akteur wurde. Und damit herzlich willkommen zu den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Belarus ist in Aufruhr seit einer Wahl, die wohl keine Wahl war. Der autokratische Langzeitpräsident Alexander Lukaschenko soll mit 80% im Amt bestätigt worden sein. Doch seine Bürger können es nicht glauben und gehen seit Tagen massenweise auf die Straße. Sie streiken in den Betrieben, fordern Freiheit und Rechtsstaatlichkeit. Und die Kirchen? Bisher hielten sie sich mit politischen Angelegenheiten eher zurück. Die meisten Belarussen gehören der orthodoxen Kirche an. Eine Minderheit ist katholisch. Viele in der Opposition erwarten nun ein offenes Wort der Kirchenvertreter und vielleicht sogar noch mehr. Irene Denzer-Vanotti berichtet.
Natalia Vasiljevic ist euphorisch.
What I see now? 20 Jahre lang habe ich auf das gewartet, was wir hier erleben. Es ist ein Wunder.
Natalia Vasiljevic ist politische Aktivistin aus Minsk, der Hauptstadt von Belarus. Sie ist Theologin, gehört zur orthodoxen Kirche, ist in der internationalen ökumenischen Bewegung engagiert und beobachtet die Proteste in ihrer Heimat jetzt aus der Ferne. Sie schreibt an der Universität Bonn ihre Doktorarbeit. Als Theologin wird sie grundsätzlich, wenn sie die Proteste gegen den autoritär regierenden Präsidenten Lukaschenko sieht.
All the weaknesses in the end play.
Die Schwächen wurden zu Stärken. Jetzt erfahre ich einmal selbst, was in der Bibel steht. Gott macht die Schwachen stark, um die Mächtigen zu beschämen.
Als Menschenrechtsaktivistin ist Natalia Vasiljevic überrascht, dass weite Teile der belarussischen Bevölkerung in kurzer Zeit aufgestanden sind und Verantwortung übernommen haben. Die Wahlen in den vergangenen 26 Jahren, die sie zum Teil als Wahlbeobachterin begleitet hat, seien kaum zur Kenntnis genommen. Erst jetzt seien die Menschen Schlange gestanden, um wählen zu können. Sie ist überzeugt und stimmt darin mit den wenigen westlichen Beobachtern überein, die Belarus gut kennen, dass die Corona-Krise diese Entwicklung beschleunigt hat. Da Lukaschenko, ähnlich wie US-Präsident Trump, die Krankheit zunächst ignorierte und auch keine Vorsichtsmaßnahmen traf, waren die Menschen schon dabei auf sich gestellt. Sehr schnell hätten sich Gruppen gebildet, die einander unterstützten, Masken kauften, Informationen weitergaben. Dieser Geist der Notwendigkeit, aber auch der Fähigkeit, sich selbst zu helfen, sei dann im Wahlkampf der Kandidatin Svetlana Tichanowskaja weitergetragen worden. Die Kirchen des Landes haben dazu in dieser Woche Stellung bezogen. Und das, obwohl sie traditionell nicht als politische Kraft gelten. Sie sind für Rituale und Gebete zuständig, nicht für Politik. Das ist jetzt anders.
Von den Kirchen erwarten wir zuallererst, dass sie sich zu Wort melden. Es bedeutet uns in dieser Situation viel, wenn die Kirchen sich mit den Verfolgten solidarisch zeigen.
Die Mehrheit der Belarussen gehört zur orthodoxen Kirche. Diese ist traditionell eng mit der Staatsführung verbunden und hat daher Lukaschenko bereits zum Wahlsieg gratuliert. Mutige orthodoxe Priester kritisierten allerdings auf Facebook diese Haltung. Etwa 10% der Belarussen sind katholisch. Erzbischof Tadeusz Kontrusiewicz hat jetzt gefordert, die Staatsführung solle mit Oppositionellen an einem runden Tisch gleichberechtigt die Zukunft des Landes entwerfen. Die deutsche katholische Hilfsorganisation für Mittel- und Osteuropa Renovabis begrüßt das.
Man hat dort die altslawische Tradition der Veche, der Volksversammlung, kann an dieses Instrument anknüpfen, in dem über alle Fragen, Probleme geredet wurde. Entscheidend ist für mich aber jetzt, die Kirchen müssen ökumenisch handeln, das heißt im gemeinsamen Geist, um den Druck auf das Regime zu erhöhen.
So Renovabis Geschäftsführer Markus Ingenlath. Die belarussische Wissenschaftlerin Natalia Wassiljewitsch ist dagegen skeptisch. Die Staatsführung werde sich nie mit Oppositionellen, die sehr individuell agieren, zusammensetzen. Sie hofft eher auf aktive Hilfe von Kirchenvertretern.
Today also there were priests from Grodno Diocese.
In Grodno im Westen des Landes haben Priester die Menschen, die verhaftet wurden, besucht. Im Osten stand ein Pfarrer stundenlang auf der Straße und forderte auf einem Plakat: Stopp die Gewalt.
Renovabis sowie verschiedene andere deutsche Organisationen, die aus evangelischen Kirchen hervorgegangen sind, betreiben weiter praktische soziale Hilfe in Belarus. Die schwierige Situation des Landes ist nicht zuletzt dem Umstand geschuldet, dass es wie kaum ein anderes unter den Katastrophen des 20. Jahrhunderts gelitten hat, dem Zweiten Weltkrieg, dem Holocaust und später dem Reaktorunglück von Tschernobyl. Die Folgen all dieser Verbrechen bzw. Ereignisse sind bis heute zu spüren. Der Ausgang der gegenwärtigen Situation ist für alle Beobachter völlig offen. Aber Natalia Wassiljewitsch bleibt dabei, dass schon die Bewegung der vergangenen Woche ein Wunder ist, das Wirkung zeigen wird.
Raushalten oder einmischen. Über die Rolle der Kirchen in Belarus war das Irene Denzer-Vanotti. Happy, holy and confident. Das kann man übersetzen mit glücklich, heilig und zuversichtlich. Happy, holy and confident, so heißt jedenfalls ein ziemlich erfolgreicher Podcast von Laura Marlina Seiler, einer Frau, die mit Coaching-Angeboten, mit Online-Kursen und allgemeinen Lebensratschlägen von sich reden macht und wohl auch eine Menge Geld verdient. Sie selbst bezeichnet sich als Visionärin, Coach und Autorin und ihr zum Teil kostenpflichtiges Angebot richtet sich an Menschen, die mehr aus ihrem Leben machen wollen, die glücklicher und zufriedener werden wollen. Matthias Alexander Schmidt ist dem Phänomen auf den Grund gegangen.
Du nimmst deine Arme nach oben und du stellst dir jetzt vor, wie du dieses universelle, göttliche Ja, diese Energie aus dem Universum in deinen Körper ziehst mit Yes, Yes, Yes. Eins, zwei, drei. Yes, 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 yes.
Laura Marlina Seiler steht auf der Bühne der Münchner Olympiahalle. Vor ihr tausende Menschen im Publikum. Mit geschlossenen Augen reißen sie die Hände in die Luft, ziehen sie zu sich heran, immer und immer wieder, ekstatisch. Corona-bedingt sind solche Großevents gerade nicht möglich, aber ihr Programm mit dem Titel Glücklich werden in 5 Schritten, lebe im Hier und Jetzt, ist auf YouTube abrufbar. Laura Marlina Seiler, schlank, lange braune Haare. Die 34-Jährige ist der Superstar der spirituellen Szene in Deutschland, bezeichnet sich selbst als Visionärin und Mindful Empowerment Coach, Trainerin für achtsame Selbstermächtigung und Selbstwirksamkeit.
Und triff jetzt hier für dich die Intention, dass du schnell in deine Schöpferkraft kommen kannst, dass du schnell vergeben kannst, dass Transformation schnell passieren kann, dass du da nicht lange drauf warten musst oder lange dran arbeiten musst.
Energie, Schöpferkraft, Vergebung, Transformation. Ein Mix esoterisch-religiös besetzter Begriffe. Laura Seilers Programm, persönliche und spirituelle Weiterentwicklung in kurzer Zeit. Ein Großteil ihrer Arbeit findet online statt, digital, in den sozialen Medien. Zehntausende schauen ihre YouTube-Videos, folgen ihr im Fotonetzwerk Instagram. Ihr Podcast gehört zu den meistgehörten in Deutschland, hat mehrere Millionen Abrufe. Seiler teilt Einblicke in ihren Alltag, gibt Lebenstipps, spirituelle Erkenntnisse und Ratschläge, interviewt Menschen. Zunächst kostenlose Angebote. Seilers Botschaft in ihren Werbevideos: Werde glücklich, Die Kraft dazu liegt nur in dir selbst.
Wir selbst halten zu jeder Zeit den Schlüssel in unseren Händen, unser Leben in unser ganz eigenes Meisterwerk zu verwandeln. Denn in dem Moment, wenn wir etwas in unserem Innen verändern, verändert sich alles um uns herum.
Den Kern ihres kostenpflichtigen Online-Kursprogramms bilden 4 Wochen lang per Video begleitete Morgenmeditationen und aufgezeichnete Video-Coaching-Sessions, die sogenannte Rise Up and Shine Uni. Steh auf und strahle.
In den 4 Wochen wirst du ein vollkommen neues und kraftvolles Selbstbild entwickeln und den ersten und wichtigsten Schritt gehen, selbst der Wandel in der Welt zu sein, den du dir wünschst.
Diese Schritte auf dem Weg zum eigenen Wandel kosten mehrere hundert Euro. 20.000 Menschen sollen bereits an Seilers Kursen teilgenommen haben. Ihre Bücher sind Bestseller. Eine eigene Zeitschrift hat sie auch. Moderne Selbstoptimierungsspiritualität. Ein Millionenbusiness. In der Sprache der sozialen Medien nennt man Laura Seiler eine Influencerin. Vom englischen Verb to influence, beeinflussen.
Influencer sind weniger die neuen Prominenten als vielmehr die neuen besten Freunde, denen man fast blind vertraut, beinahe alles glaubt und aufmerksam folgt. Die Helden sozialer Netzwerke sind Teil einer Bewegung, die besonders Jugendliche und junge Erwachsene anspricht. Influencer sind die neuen Superstars des Internets. Ob Autos oder Kleidung, was sie mögen und empfehlen, beeinflusst Millionen von Menschen.
Das steht in einer 2018 veröffentlichten Studie der Kommunikationsagentur OSK und des Marktforschungsinstituts Concept M zur Psychologie von Influencern. Aber auf welche Bedürfnisse junger Menschen reagieren Influencerinnen wie Laura Marlina Seiler mit ihrer Selbstoptimierungsspiritualität? Im Januar hatten wir erstmals angefragt, denn dieser Beitrag war vor Corona geplant. Seilers Büro teilte per Mail mit:
Leider wird Laura aus zeitlichen Gründen im Januar kein Interview geben können. Ab Februar ist sie verreist. Wäre es für dich denkbar, das Interview erst im Mai zu führen?
Wir baten erneut um ein Gespräch vor Mai. Das kam aber nicht zustande. Wir erhielten nur noch automatische Antwort-Mails. Zuletzt Ende März.
Du darfst darauf vertrauen, auch wenn es etwas länger dauert, dass du von uns dann eine persönliche Antwort erhalten wirst.
Eine persönliche Antwort blieb bis Redaktionsschluss aus. Die Influencer-Studie beantwortet die Frage so:
Die Digitalisierung hat den Konsum von Waren und Medien radikal verändert. Alles ist ständig verfügbar, nur einen Klick entfernt. Es gibt keine Atempause mehr, keine Rituale und Rhythmen. Die Menschen sind oft überfordert von der neuen Vielfalt und suchen nach Halt. Genau da setzen Influencer an. Bewusst oder unbewusst bedienen sie die Sehnsüchte, die die gesellschaftlichen Veränderungen des 21. Jahrhunderts hervorgebracht haben.
Die Globalisierung hat die Welt unüberschaubar gemacht. Dazu kommt eine starke Individualisierung. Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Jeder beliebige Lebensentwurf scheint möglich. Schulen und Universitäten sorgen nach wie vor überwiegend für einen Arbeitsmarkt, der ein uneingeschränktes Wirtschaftswachstum garantieren soll. Zulasten körperlicher und psychischer Gesundheit. Junge Menschen erleben heute einen hohen Zeit- und Leistungsdruck. In der Influencer-Studie heißt es:
Erfolg verdanken Influencer aber vor allem der Digitalisierung. Die Digitalisierung hat die Art, wie wir Medien nutzen, grundlegend verändert. Früher gab es für die Nachrichten aus aller Welt die Tageszeitung am Morgen, für Unterhaltung am Samstagabend Thomas Gottschalk und für die neuesten Modetrends aus Mailand oder Paris die wöchentliche Lifestyle-Zeitung. Heute gibt es dafür das Internet.
Information, Shopping, Unterhaltung, Pornografie. Alles auf Geräten, die in die Hosentasche passen. Eine Konsequenz: Junge Menschen fühlen sich entfremdet. Von der Politik, vom Alltag, erleben die Arbeitswelt oft nicht mehr als sinnstiftend. Gefühle von Sinn, Zufriedenheit, Glück, persönlicher Freiheit oder innerer Ruhe bleiben auf der Strecke. Gleichzeitig bieten die digitalen Medien Räume für die Sinnsuche, für Spiritualität und Lebensfragen oder Religiosität. Traditionelle Institutionen und Instanzen wie Religionsgemeinschaften antworten dagegen kaum noch angemessen auf solche Fragen junger Menschen nach Transzendenz, also den sich selbst überschreitenden Dimensionen des Lebens. Unter diesen Voraussetzungen begeben sich junge Menschen auf die Suche nach sich selbst, nach spiritueller Identität. Laura Marlina Seilers Angebot spricht dabei vor allem junge Frauen ab Mitte 20 an.
Die meisten, glaube ich, haben gar nicht mehr den Bezug zu sich selbst und können diese Frage gar nicht beantworten. Was brauchst du denn, um zufrieden zu sein? Was kannst du machen, um dich besser zu fühlen? Was kann ich tun, um besser mit Stress umzugehen? Was sind eigentlich meine Stärken? Darauf können viele einfach nicht antworten.
Sagt Magdalena Anna Bosco, die einen kleinen Instagram-Kanal zu Achtsamkeit und Meditation betreibt und Glücksworkshops gibt. Sie fühle sich unter anderem von Laura Marlina Seiler inspiriert. Ihr Glück möchte sie nicht in äußeren Dingen suchen, sagt die 33-Jährige. Dazu zählen für sie auch religiöse Heilsversprechen.
Ich glaube, dass jeder sein eigener Gott ist und jeder in der Verantwortung steht, sein eigenes Leben zu gestalten. Und letztendlich ich der Schöpfer meiner Realität bin und nicht jemand anderes, weil ich einfach weiß, dass ich verantwortlich bin für mein Glück. Und das ist auch nicht irgendein Jesus oder irgendeine Kirche oder irgendein Priester, der mir vorne vielleicht irgendwas erzählt, der kann mich natürlich inspirieren, das kann ich für mich annehmen, aber letztendlich bin ich dafür verantwortlich. Ja, deswegen identifiziere ich mich nicht so mit diesem Begriff Religion, sondern ich würde mich eher als spirituell bezeichnen. Für mich bedeutet Spiritualität einfach, dass ich zu 100% ich selbst bin.
Der Psychologe und katholische Theologe Jakob Mertesacker forscht zu Transzendenzbezügen der Gegenwart. Im Sinne einer Idee des kanadischen Religionsphilosophen Charles Taylor meint er,
dass die Gesellschaft quasi nicht wirklich weniger religiös wird, aber Deutungsrahmen für Religiosität verliert. Also dass Erfahrungen nicht mehr als religiös gedeutet werden, obwohl die Erfahrungen selbst noch vorhanden sind.
Diese Deutungsrahmen-Nische besetzen Angebote wie das von Laura Marlina Seiler. Eigentlich nachvollziehbar, dass sich der gesellschaftliche Leistungsdruck, der Zwang zur Selbstoptimierung und Eigenverantwortung auch auf die Gefühle und den spirituellen Bereich übertragen. In einem Instagram-Video sagt Laura Seiler:
Wir machen uns unsere Gefühle selbst. Und wir hatten ja gestern die Affirmation, ich bin der Schöpfer meines Lebens und wir erschaffen unsere Emotionen selbst. Das heißt, wir können in jedem Moment etwas Schönes finden, etwas finden, was für Wachstum für uns dienen kann. Da so ein bisschen sich hinzutrainieren, das zu fühlen, was du fühlen möchtest, wird dein Leben komplett verändern. Und wenn du das wirklich verstanden hast, allein dann hast du schon dein Leben transformiert.
Der Psychologe Jakob Mertesacker meint,
die Selbstoptimierung anzubieten und zu sagen, hier, mit dieser Methode schaffst du es, deinem idealen Selbst näher zu kommen oder eben sogar dein ideales Selbst noch zu übertreffen. Das ist erstmal ein schönes Versprechen, also ein Heilsversprechen letztlich, theologisch gesprochen.
Im Umkehrschluss heißt das aber auch, wenn Seilers kostenpflichtige Angebote nicht die gewünschte Transformation bringen, ist die jeweilige Kundin selbst schuld. Laura Seiler sieht sich nicht als Teil einer großen Selbstoptimierungsbranche. Der Mensch suche schließlich schon seit Anbeginn der Zeit nach sich selbst. Im ARD-Podcast Deutschland 3000 sagte sie:
Was ich schon glaube, ist, dass die Antwort, die uns unser bisheriges System gegeben hat, in dem wir leben, also unser kapitalistisches System, nämlich dass Glück gleich Konsum ist. Ich glaube schon, dass viele merken, das funktioniert vielleicht die 5 Minuten, nachdem man sich was gekauft hat, aber danach fühlt man sich einfach wieder scheiße leer.
Daher entdeckten Menschen heute uralte Methoden wie Yoga und Meditation wieder neu. Denn
dieses immer nur machen, 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 hustle, 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 so, weiß nicht, ob das der Weg ist.
Seilers Botschaft wirkt widersprüchlich. Wie passt Ihre Kritik an Konsum, kapitalistischem System, am höher, schneller, weiter mit Ihren Coaching- und Meditationsangeboten zusammen, die das Prinzip der Eigenverantwortung absolut setzen? Mit einem Ihrer Coaching-Angebote will sie sogar ein positives und erfülltes Geld-Mindset vermitteln, um blockierende Glaubenssätze über Geld aufzulösen. Anders als die 68er mit ihrem Marsch durch die Institutionen oder die Greta Thunberg Fridays for Future-Generation scheint es unter den heute etwa 30-Jährigen kaum angesagt, für Alternativen zum jetzigen System zu kämpfen. Die systemischen Fehler und Ungerechtigkeiten führen nicht zum Aufruf, verändern wir gemeinsam die Welt. Stattdessen gilt der individualistische Imperativ, verbessere dich selbst.
Niemand ist dafür verantwortlich, wie es mir geht. Niemand ist dafür verantwortlich, wie ich mich fühle. Niemand ist dafür verantwortlich, was ich denke. Das bin ich. Und umso mehr du in diese Selbstverantwortung kommst, umso mehr kommst du eben auch in die Fähigkeit, selber dein Leben erschaffen zu können, weil du eben nicht mehr darauf wartest, dass irgendjemand irgendwas für dich macht.
Spirituell, aber nicht religiös. Matthias Alexander Schmidt war das über die Influencerin Laura Marlina Seiler. Die verheerende Explosion in Beirut hat eines nur noch klarer gemacht. Der Libanon steckt in einer tiefen politischen Krise. Die Regierungsbildung in dem Land folgt traditionell einem konfessionellen Proporz, um allen religiösen Gruppen gerecht zu werden. Doch nach Ansicht von Experten hat dieses System vor allem schlechte Regierungsführung und Korruption hervorgebracht. Viele sprechen längst von einem gescheiterten Staat. Nutznießer der Krise im Libanon ist die Hisbollah, die islamistisch-schiitische Partei Gottes. Sie entstand Anfang der 80er Jahre im Libanon, zunächst als paramilitärische Untergrundorganisation. Mittlerweile ist sie als politische Partei in der Nationalversammlung vertreten. Sie gilt als Staat im Staate und als verlängerter Arm Teherans, der im Libanon iranische Interessen vertritt. Björn Blaschke über Geschichte und Bedeutung der Hisbollah im Libanon.
In der Dahiyeh, den südlichen Vororten der libanesischen Hauptstadt Beirut. Die Zufahrten kontrolliert die libanesische Armee. Die Straßen hinter den Checkpoints beherrscht eine andere Kraft. Ihre Leute erkennen sofort jeden, der nicht hierher gehört. Männer in schwarzen Kampfanzügen klären, was Fremde in der Dahiyeh zu suchen haben. Die Männer machen damit deutlich, wer über die Vororte herrscht, allein die Hisbollah. Die Hisbollah ist berühmt-berüchtigt. Viele haben schon vieles über sie geschrieben, wobei sich ihre Mitglieder so gut wie nie öffentlich äußern. Sheikh Hassan Nasrallah, der Generalsekretär der Hisbollah, spricht als einziger für seine Organisation, meistens aus einem Versteck heraus, per Videoschaltung. So erklärte Nasrallah auch, warum die Hisbollah im Syrienkrieg Partei für das Regime von Bashar al-Assad ergriffen hat. Die Hisbollah sieht sich im Widerstand gegen Islamisten vom Schlage des IS und Al-Qaidas zum Wohle des Libanon und aller Libanesen, Christen, Sunniten, Schiiten. Widerstand und Libanon, zwei zentrale Begriffe der Hisbollah. In den 80er Jahren gründeten Mitglieder verschiedener libanesischer Gruppen die Partei Gottes, wie die Hisbollah auf Deutsch heißt. Mit dabei waren auch Kämpfer, die aus Iran geschickt worden waren, Gardisten von Ayatollah Khomeini, der 1979 mit seiner islamischen Revolution den Schah von Persien gestürzt hatte. Die meisten libanesischen Gründungsmitglieder sahen in der Hisbollah vor allem eine schlagfertige Widerstandskraft im Kampf gegen Israel, dessen Soldaten seinerzeit Teile des Libanon besetzt hatten. Die Hisbollah ist mehr als ihr militärischer Flügel. Sie ist eine soziale Kraft, bietet Kindergärten, Schulen, Krankenhäuser, zahlt Ausbildungshilfen und Renten. Außerdem vertritt sie ihre Anhänger im Parlament als politische Partei. Die Hisbollah ist ein Staat im Staate. Aber eben weil sie von Schiiten dominiert ist und von Anfang an enge Beziehungen zu Teheran unterhielt, sehen ihre Kritiker in der Organisation einen verlängerten Arm des Iran. Das hingegen sei die Hisbollah keinesfalls, sagt Karim al-Maktisi, Professor für Politikwissenschaft an der renommierten American University of Beirut. Ja, ich denke, dass sie eine libanesische Kraft ist. Der Trend der vergangenen 30 Jahre zeugt davon, dass die Hisbollah ganz sicher eine libanesische Organisation ist. Ihre Leute haben weite Ansichten darüber, was Widerstand bedeutet. Und die Hisbollah hat bestimmte geopolitische Interessen. Aber sie ist weit verwurzelt im Libanon. Klar ist, der Iran versucht über die Schiiten im Libanon, insbesondere über die Hisbollah, Einfluss auf das Land auszuüben, wobei es Teheran generell darum gehe, so heißt es allenthalben, den grünen Halbmond zu schaffen. Ein schiitisches Einflussgebiet von Teheran über Bagdad und Damaskus bis Beirut. Weil der Libanon aber ein Land ist, das verschiedene ethnische und religiöse Gruppen ihr Zuhause nennen, versuchen auch alle anderen Staaten der Region im Libanon mitzumischen. Neben dem Iran zum Beispiel auch Saudi-Arabien. Das führt immer wieder zu Spannungen.
Jörn Blaschke über die Bedeutung der Hisbollah im Libanon. Musik. Und das war Tag für Tag an diesem Dienstag, das Magazin mit Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Christiane Florin. Weiter geht es hier im Deutschlandfunk mit den Nachrichten und danach mit der Sendung Sprechstunde. Bis jetzt am Mikrofon war Monika Dittrich. Vielen Dank fürs Zuhören.